Aber man sagt ja auch als Schauspielerin oder als Schauspieler, ich möchte Geschichten erzählen. Aber natürlich als eigene Kunstform hat es nochmal einen ganz eigenen Dreh. In dem Moment, wo man als Erzählerin oder als Erzähler auf der Bühne ist, ist man einfach alles. Regisseur, Dramaturg, Darsteller, man spielt alle Figuren und es macht halt einfach Riesenspaß.
Veröffentlicht. Ein Podcast mit Sebastian Flecker.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Veröffentlicht. Wie der Titel schon sagt, spreche ich in diesem Podcast mit Menschen, die veröffentlichen oder in der Öffentlichkeit stehen oder beides. Und immer geht es dabei auch um Kreativität und Inspiration. Heute widmen wir uns dem Geschichtenerzählen und kaum eine Künstlerin ist dafür so prädestiniert wie mein heutiger Gast Ines Honsel. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ines, du bist Schauspielerin, Musikerin, Erzählerin. Du bist in Klagenfurt am Wörthersee geboren, hast Schauspiel in Wien studiert, den Master in Theaterpädagogik in Berlin gemacht und dort auch die Erzählkunst erlernt. Seit fast 15 Jahren lebst du jetzt in München. Du bist Gründerin des Gute Stube Erzählfestivals und der Kompanie Altenbach und Honsel und du entwickelst und produzierst Story-Performances für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Auch aus dem Fernsehen kennt man dich. Du hattest eine durchgehende Hauptrolle in der österreichischen Serie Vorstadtweiber. Und zuletzt warst du im Biopic über Hans Rosenthal zu sehen, das gerade für den Dreisat-Publikumspreis nominiert wurde. Und du arbeitest auch als Trauerrednerin. Darüber reden wir später noch kurz. Ines, ich habe es gerade gesagt, du hast die Erzählkunst erlernt, so steht es auch auf deiner Website. Was bedeutet das genau? Das ist doch schon was anderes als die klassische Sprecherausbildung, oder?
Ja, es hat eigentlich gar nichts mit der Sprecherausbildung zu tun, sondern es ist ein Teil der darstellenden Kunst. Ich mag das ganz gerne zu sagen, es ist eigentlich die ursprünglichste Form der darstellenden Kunst. Eine Person erzählt etwas und eine andere Person hört zu. Und es geht natürlich darum, Geschichten zu erzählen und daher wird es auch oft verwechselt mit Vorlesen. Aber wir machen freies, mündliches Erzählen. Und das heißt, man hat einen Ablauf und die Dramaturgie einer Geschichte im Kopf und spinnt aber diese Geschichte ganz direkt im Moment immer wieder neu. Und dieser Moment des immer wieder Neuspinnens hat auch ganz viel damit zu tun, wer sitzt im Publikum. Man ist immer im direkten Kontakt mit dem Publikum, man ist immer in Kommunikation mit dem Publikum und dadurch wird das was ganz Besonderes und was sehr, sehr Direktes.
Und das ist doch dann so ein Fach, das man eben auch dann auch lernt.
Ja, also es gab an der Universität der Künste in Berlin, wo ich den Master in Theaterpädagogik gemacht habe, gab es die Frau Professor Dr. Christine Wadetzki, die federführend eigentlich war, in Deutschland wieder die Erzählkunst, das künstlerische Erzählen zu beleben. Man muss sagen, dass also in den USA, in Kanada und auch in Großbritannien diese Kunst viel länger und viel besser gepflegt worden ist, auch einen anderen Stellenwert hatte, also wirklich den Stellenwert in der darstellenden Kunst hatte. Und sie hat es wieder nach Deutschland geholt und es war eine Zeit lang implementiert in diesen Studiengang Theaterpädagogik und mittlerweile gibt es einen eigenen Studiengang Künstlerisches Erzählen. Und ich hatte noch das Glück sozusagen, da in diesem Kombi-Studium drin zu sein, wo wir aber auch den Fokus ganz klar hatten auf Sprachförderung über das Erzählen.
Und wie war das als Kind? Hast du da schon gerne Geschichten erzählt? Und wann kam da so die erste Idee, das da vielleicht einfach mehr draus zu machen?
Ja, also ich habe Geschichten eigentlich schon immer geliebt. Also einerseits habe ich es geliebt, wenn mir Geschichten erzählt worden sind. Mein Vater zum Beispiel, ich bin als Kind nicht wahnsinnig gerne auf den Berg gegangen. Und ich weiß noch, mein Vater hat mich dann immer mit Till Eulenspiegel den Berg hinaufgebracht. Und da war ja nicht so problematisch. Aber er hat mir alle seine Till Eulenspiegel-Geschichten, die er noch aus seiner Kindheit kannte, hat er mir erzählt. Und ich habe auch mit meinen Geschwistern viele Geschichten erfunden und ich habe auch mit mir selber Geschichten erfunden. Aber ich wusste nicht, dass das wirklich eine eigenständige, darstellende Kunstform ist. Das habe ich tatsächlich erst in Berlin kennengelernt. Aber man sagt ja auch oft als Schauspielerin oder als Schauspieler, ja, ich möchte Geschichten erzählen. Ja, das sagt man dann immer so. Aber natürlich als eigene Kunstform hat es nochmal einen ganz eigenen Dreh. Ja, man ist in dem Moment, wo man als Erzählerin oder als Erzähler auf der Bühne ist, ist man einfach alles. Man ist Regisseur, Dramaturg, Darsteller, man spielt alle Figuren und es macht halt einfach Riesenspaß.
Aber der Wunsch, Schauspielerin zu sein oder auf der Bühne zu stehen, vielleicht auch vor der Kamera, der war schon da, oder?
Nein, das ist bei mir tatsächlich erst später entstanden. Ich glaube aber auch, weil bei uns das Erzählen, das Musizieren, das war auf eine Art normal. Also ich komme zwar aus keiner Künstlerfamilie, aber meine Eltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt und haben uns sehr viele Freiräume gegeben. Wir haben alle ein Instrument gelernt, wir haben alle früh getanzt, auch mein Bruder hat Ballett getanzt. Ja, also es war so normal und ich war dann auch auf einem musischen Gymnasium Und eigentlich wollte ich Veterinärmedizinerin werden.
Es ist dann doch nicht die Bühne jetzt mal, ja.
Ist dann doch ein bisschen ein Sprung, ne? Aber als ich dann das Abi hatte oder die Matura, wie es in Österreich so schön heißt, und dann nochmal überlegt habe, was will ich eigentlich werden, da war es mir dann nicht mehr so klar. Ich bin naturwissenschaftlich auch wirklich sehr unbegabt. Das hat mich dann abgehalten, davon direkt ins Veterinärstudium zu gehen. Und dann habe ich so ein bisschen was ausprobiert und dann kam wieder dieses Spielen und Geschichten erzählen und in mein Leben und dann bin ich einfach dabei geblieben. Ja, also es war nicht von klein auf mein Wunsch, dass ich davon geträumt habe.
Aber es kam dann schon auch das Schauspiel zu. Parallel lief das parallel zur Erzählkunst und dann eben auch der Schritt zum Fernsehen. Wie war das dann?
Also ich habe zuerst Schauspiel studiert und lustigerweise ganz am Anfang meines Schauspielstudiums habe ich in Wien eine Frau kennengelernt, die hat damals schon Märchen erzählt. Und die hat mich dann gefragt, ob ich das mit ihr mache. Und dann waren wir auch im Goethe-Institut in Istanbul und so und haben da Vorstellungen gemacht. Das war so mein erster Kontakt mit dem Erzählen. Dann habe ich aber ganz normal Schauspiel studiert. Ich war zuerst an der Privatschule und bin dann gewechselt aufs Reinhardt-Seminar, aufs Max-Reinhardt-Seminar. Und dann war einfach Schauspiel im Fokus. Und das mit dem Drehen, also Theater und Drehen, das kam parallel. Das hat sich für mich auch nie ausgeschlossen. Und erst hinterher bin ich dann an die UdK gegangen und dann habe ich erst entdeckt, aha, das, was ich da als so spaßhalber gemacht habe am Anfang meines Studiums, das gibt's auch wirklich, damit kann man Geld verdienen, das ist eine Kunstform, ja.
Das ist doch toll, oder?
Als ja, es ist entdeckt. Ein totales Geschenk und es macht auch wirklich Freude. Also mir macht das Spielen Freude, mir macht das Erzählen Freude und für mich ist das alles Teil der darstellenden Kunst, ja. Aber natürlich diesen direkten Zugang und eben dieses, was ich vorher beschrieben habe, dieses alles sein auf der Bühne, also alles in Personalunion zu sein, das ist toll. Man hat eine unglaubliche Freiheit als Erzählerin. Als Schauspielerin habe ich ja einen Regisseur, eine Regisseurin, eine Dramaturgie und so weiter. Muss mich an viel mehr Verabredungen halten, was ich auch schön finde. Also für mich ist nicht das eine oder das andere besser oder schlechter. Es ist für mich alles gut, aber es ist eine andere Art zu arbeiten. Mhm. Und als Erzählerin habe ich die absolute Freiheit, alles selber zu entscheiden.
Du hast ja vorher schon mal kurz schon angerissen, was eigentlich Story-Performances sind und was da passiert. Und du entwickelst ja auch da ganz unterschiedliche Formate, also teilweise auch mit Musik.
Mhm. Also in der Company, die ich mit der Gabi Altenbach habe, also Altenbach und Honsel heißen wir, wir haben auch unsere Art der Vorstellung Story-Performance genannt, weil einerseits sind wir Geschichtenerzählerinnen, aber wir vermischen das schon auch mit Theater in dem Sinn, dass wir Stücke haben, in denen wir Figuren darstellen. Das heißt, wir mischen auch Strecken in unseren Stücken, wo wir frei erzählen, aber auch, wo wir wirklich in den Figuren Dialoge haben. In jedem unserer Stücke spielt Musik eine Rolle. Wir singen eigentlich auch immer, entweder a cappella oder begleiten uns selber mit Instrumenten oder vorproduzierter Musik. Und daher haben wir versucht, nochmal einen anderen Namen zu finden. Daher kommt die Story-Performance und Performance auch, weil wir immer sehr, sehr direkt mit dem Publikum arbeiten. Es gibt keine Grenze. Wir veröffentlichen immer die Prozesse, in denen wir sozusagen stecken als Spielerinnen, als Erzählerinnen, als Schauspielerinnen.
Wie stellt sich das dann dar?
Wenn wir zum Beispiel eine Vorstellung haben, wo dann Jugendliche reagieren oder Dinge reinsagen, dann sprechen wir die auch direkt an und sagen, ja, hast du ganz recht oder ja, finde ich auch, bin ich ganz deiner Meinung oder wir gehen dann auch hin und sagen, findest du das? Also wir brechen komplett diese vierte Wand, gehen ganz rein und sprechen die an als Erzählerinnen oder in unseren Figuren. Ja, wir brechen auch immer die Raumgrenze. Also wir gehen ganz oft ins Publikum rein und machen Dinge aus dem Publikum heraus. Oder wir haben Strecken in unseren Stücken, wo wir das Publikum beteiligen, wo sie zu Mitspielenden oder Miterzählenden werden. Genau, das vielleicht kann man so beschreiben.
Das heißt, es gibt schon einen Rahmen, aber wie du vorher angedeutet hast, dass ihr auch schon viel improvisiert.
Ja, also wir haben sozusagen Dinge, die festgelegt sind und Teile, wo wir den Rahmen haben, wo wir einen Einstieg haben, einen Ausstieg haben und wo wir wissen, was passiert oder was passieren muss, um die Geschichte voranzutreiben, aber wo jedes Mal ein bisschen was anderes passiert. Ja.
Stelle ich mir auch herausfordernd vor.
Es ist jedes Mal aufregend, ja, weil auch keine Vorstellung exakt gleich ist. Ja, weil es hängt so davon ab, welche Personen im Publikum sitzen, wie viele sind da, was ist der Ort, wie ist der Ort beschaffen. Nur als Beispiel jetzt, das ist ja das Bachfest in München gerade.
Haben wir in dem Podcast auch schon behandelt.
Ja, genau. Und Da haben wir jetzt eine Story-Performance entwickelt, wo wir in privaten Wohnzimmern zwei Personen aus dem Leben Bachs darstellen, also zwei weibliche Personen, die Christiane Marianne von Ziegler, das war eine Dichterin zu seiner Zeit, die auch ihm Kantatentexte geliefert hat, und Anna Magdalena Bach, seine Frau. Und wir betrachten eigentlich Bach aus Sicht der Frauen, aber eigentlich versuchen wir so noch mehr über diese Frauen zu erzählen und wie ihr Leben war. Weil über Bach weiß man viel, über den wird viel geschrieben, über den wird ständig geredet und über seine Musik. Aber die Frauen, die sind so ein bisschen versteckt. Und das ist eigentlich ein Format, das wir fürs Wohnzimmer entwickelt haben, wie bei unserem Festival, das Gute Stube Erzählfestival. Und wir haben eine Vorstellung in einem normalen Theaterraum gemacht. Und wir haben festgestellt, es ist so ein Unterschied, ob die Leute in eine private, fremde Wohnung gehen, wo sie Gastgeber nicht kennen. Sie öffnen sich auf eine ganz andere Art und Weise und müssen gleich Kommunikation betreiben, müssen aufeinander zugehen, fangen an, miteinander zu plaudern. Aber wenn man einfach nur in einen Theaterraum geht, dann denkt man sich, ich gehe da rein und dann schaue ich mir die Vorstellung an, dann gehe ich wieder raus und muss mit den anderen nichts zu tun haben. Und das ist für uns als Spielerinnen, als Performerinnen ein Riesenunterschied, ob wir jetzt Leute haben, die schon vorher dann Kaffee oder einen Kakao getrunken haben, bevor sie in die Vorstellung kommen, oder ob sie einfach nur als Fremde kommen und Fremde bleiben. Ja. Und das, ja, das war zum Beispiel so eine Beobachtung, nochmal extremer, was der Unterschied ist zwischen Theaterraum, Privatraum und wie wir dann als Performerinnen damit umgehen.
Bei dem Erzählfestival, Gute Stube Erzählfestival, da findet es generell in privaten Räumlichkeiten, in Wohnzimmern statt.
Ja, das ist das Herzstück des Festivals. Also es wird dann irgendwann wiederkommen, aber momentan pausiert es oder ist auf der Walz durch Bayern. Also das Herzstück war, dass wir professionelle ErzählkünstlerInnen in private Münchner Wohnzimmer verteilt haben. Und die Gäste, die ZuschauerInnen konnten sich aussuchen, ich gehe um 19 Uhr in das Wohnzimmer 1 und um 21 Uhr in das Wohnzimmer 8. Und die Vorstellungen haben jeweils eine Stunde gedauert und dann hatten sie eine Stunde Zeit zu wechseln. Ja, also das ist einfach wahnsinnig gut angekommen. Ist auch immer wieder schön zu sehen, wie Kommunikation dann plötzlich stattfindet in den Wohnzimmern, wie nahe sich die Leute kommen, wie intensiv sie Kunst erleben, wenn sie so nahe beisammen sind. Ja.
Auch in so einem intimen Rahmen.
Klar.
Wie viele Leute sind dann da so als Publikum in so einem Wohnzimmer?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also die kleinsten Wohnzimmer, die wir haben, die waren so bestückt mit 15 Personen. Also das ist wirklich die Untergrenze. Und wir haben aber auch Wohnzimmer, in die passen 40 Personen rein. Also das ist dann eigentlich schon wie so ein kleines Theater.
Genau. Aber eben auch sehr schön, sehr unmittelbar.
Ja.
Und wie habt ihr jetzt beim Bachfest auch jetzt ein Stück da musikalisch umgesetzt oder bereichert vielleicht auch?
Ja, wir haben eine Akkordeonistin dabei. Das ist natürlich historisch ganz unkorrekt. Da gab es noch kein Akkordeon zu Bachs Zeiten. Aber die Karin Füssel, die begleitet uns auf dem Akkordeon. Und wir singen auch, aber natürlich sind wir keine ausgewiesenen Bach-Sängerinnen. So ehrlich muss man sein. Wir singen tatsächlich zwei Lieder aus dem Klavierbüchlein der Anna Magdalena Bach. Und wir zitieren aus der Kaffeekantate, da spielt die Karin Füssel auf dem Akkordeon und wir sprechen die Texte und nutzen aber sozusagen, dass wir sie gesprochen haben, dann später nochmal in der Inszenierung. Ist auch ganz interessant, wie die Leute gesagt haben, ach, das ist toll, nur den Text über der Musik zu hören, weil dann versteht man alles.
Ja. Die Kaffeekantate, eine weltliche Kantate Bach. Ja.
Genau, ja. Und dann spielt die Karin Füssel noch instrumental ein paar Dinge auf dem Akkordeon, die sie sozusagen umgeschrieben hat und adaptiert hat fürs Akkordeon. Es klingt ganz toll, weil das Akkordeon ja auch manchmal so ein, ist wahrscheinlich Musiker würden jetzt zusammenzucken, aber ich finde, es hat manchmal so einen Orgelsound, ja.
Und findet es jetzt später nochmal statt, außerhalb vom Bachfest? Kann man das nochmal sich anschauen, anhören irgendwo?
Ja, wir würden es gerne, also 2026 nochmal machen. Dadurch, dass wir eine freie Theatergruppe sind, spielen wir die Dinge sehr lange immer wieder. Halten wir die Dinge sehr lange in unserem Repertoire.
Ne? Aber man braucht ja auch die Räume dafür.
Ja.
Ist das ein großes Thema oder schwierig auch?
Also wir haben über das Gute Stube Erzählfestival, das wir viermal in München gemacht haben und einmal in Freising, haben wir einen sehr großen Verteiler. Und es gibt wirklich viele Leute, die großes Vergnügen daran haben, Gastgeber zu sein. Also das war eigentlich nie ein Problem. Wir haben dann eine E-Mail rausgeschickt, wir suchen, wer hätte Lust und Zeit. Und dann ging das immer ruckzuck.
Ich habe es vorher schon kurz gesagt, du bist auch Trauerrednerin. Mhm. Wie kam es denn dazu? Und das ist ja noch mal eine eigene Form des Erzählens. Ist wahrscheinlich bei dir auch weniger eine Rede halten als wirklich erzählen.
Ja, also das freie mündliche Erzählen ist wirklich immer ganz ohne Text. Ich muss zugeben, dass ich bei den Traureden schon einen Text dabei habe. Aber es hat für mich ganz viel mit dem Geschichtenerzählen zu tun. Also ich treffe mich ja mit den Paaren davor. Wir reden über viel, über sehr viel. Also wir bekommen auch vorher immer so einen Fragebogen von mir. Und dann versuche ich einen roten Faden durch die Geschichte zu finden und schreibe dann die Geschichte dieses Paares, die aber natürlich dann auch angefüttert ist mit realen Begegnungen und Dingen. Aber der rote Faden, der ergibt sich aus unterschiedlichsten Dingen. Ja. Kann aus einem Hobby rauskommen, kann aus einem Bild rauskommen, das sie mir sozusagen mit Worten gemalt haben. Ganz unterschiedlich. Aber für mich hat es ganz viel mit dem Geschichtenerzählen zu tun. Ja. Nur, dass ich da tatsächlich die Geschichte auch wirklich aufschreibe und mich wesentlich mehr daran halte und nicht im Moment entscheide, das ist nicht so gut, sondern ja auch wirklich etwas über deren Geschichte, über deren Historie sozusagen erzähle. Ja.
Also dann wird nicht mit der Hochzeitsgesellschaft improvisiert.
Nein. Wobei ich sie schon auch gerne einbinde. Ja, es ist auf jeden Fall sehr direkt und lebendig und ja.
Du hast vorher schon gesagt, eben auch der Schritt ins Fernsehen und was ein ganz unterschiedliches Arbeiten ist. Wie ist denn das jetzt auch zum Beispiel so ein Thema auswendig lernen? Das ist ja klar, wenn man ein Drehbuch hat und ist es jetzt bei euch, wahrscheinlich beim Geschichtenerzählen, bei den Performances sicher auch so, aber doch irgendwie angenehmer anders oder?
Also beim Geschichtenerzählen ist es so, dass man, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, weil zum Beispiel, als ich angefangen habe, Geschichten zu erzählen oder auch an der Universität, da habe ich dann teilweise wirklich wie als Schauspielerin Geschichten auswendig gelernt. Das hat aber viel damit zu tun, dass man in eine Sprache hineinkommt. Also ich kann, glaube ich, mittlerweile fast jede Geschichte auch im Grimm-Style erzählen, aber einfach, weil ich ein paar Grimm-Geschichten wirklich wortwörtlich auswendig gelernt habe. Und so verhält sich es auch mit Basile, es ist ein italienischer Märchendichter und so weiter. Jetzt ist das beim Märchen erzählen oder beim Sagen, Geschichten erzählen, ist es freier. Das heißt, ich lerne die Struktur, ich lerne die Figuren, ich überlege mir die Figur, ich überlege mir die Stationen, ich male mir selber Bilder, aber bin nicht so gefangen in der Sprache, die irgendwann jemand aufgeschrieben hat. Beim Schauspielen muss ich das aber machen, weil da geht es ja auch wieder um Verabredungen. Und insofern ist das für mich ein anderer Prozess. Und man merkt auch, wenn man zu viel erzählt, dann muss man sich ganz schön ranhalten, dass man sich wieder ganz konkret Text merkt. Weil es natürlich auch wirklich Übungssache ist, Text zu lernen, ja. Und schnell wirklich ganz wortwörtlich alles drauf zu haben.
Aber man entwickelt bestimmt dann auch die Routine.
Ja, es kommt auch wieder schnell. Also, das bin ich ja auch schon seit 30 Jahren in dem Beruf tätig. Da geht das dann schon.
Weil ich singe ja auch und ich schreibe auch und habe da auch schon Liederabende gehabt und Lesungen dann gehabt zum ersten Mal eigentlich so vor ein paar Jahren und habe dann schon bei mir irgendwie gemerkt, ah ja, also mit die Nervosität beim Singen ist dann schon dieses Auswendiglernen. Was ich dann einfach, wenn ich jetzt aus der Geschichte vorgelesen habe, das fällt dann weg und das fand ich dann, da merke ich, dass es einiges von der Nervosität wegnimmt.
Ja, ich finde vor allem beim Singen, dadurch, dass man die Musik hat, kann man keine Fehler vertuschen. Also wenn auf der Bühne oder auch wenn man spielt oder beim Erzählen, wenn es jetzt nicht ganz genauso gesagt wird, wie es da stand, dann man kann sich retten. Und ich finde, mit Musik kann man sich nicht retten. Weil die geht dann weiter, die läuft weiter und entweder der Text ist da oder er ist nicht da. Aber ich finde auch beim Singen, da vergesse ich nicht so schnell. Also wenn ich mal ein Lied auswendig kann, dann bleibt das. Bei mir ist es schon so, dass wenn ich dann Derniere habe, also die letzte Vorstellung im Theater oder wenn der Drehtag fertig ist und ich weiß, ich muss diese Szene nie wieder machen, dann ist der Text sofort gelöscht. Also wirklich in dem Moment, wo ich von der Bühne gehe oder vom Set, ist es weg.
Also ich weiß, ich habe vor vielen Jahren die Dichterliebe gemacht und das hatte ich super alles drauf. Dann ist dann natürlich das Lied aus, man denkt schon so ein bisschen voraus und dann habe ich irgendwie beim vorletzten Lied gemerkt, da kommt jetzt nichts. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich gemerkt, okay, es ist nicht. Und dann singt man halt irgendwas und dann war man schon schnell drin. Aber das fand ich irgendwie auch eine spannende Beobachtung. Ja, und das hat, glaube ich, ja auch was mit Routine zu tun und mit Kondition auch.
Ja, also es ist oft wirklich eine Konzentrationsgeschichte und im ersten Moment wirklich da zu sein. Das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen auch das Geheimnis ist von Schauspiel oder von gutem Schauspiel, dass man wirklich in dem Moment, wo man auf die Bühne geht oder wo man aufs Set geht, dass man einfach da ist und konzentriert ist und reinkommt. Ja. Und das ist die Herausforderung, weil jeder von uns hat schlechte Tage. Also.
Und die Live-Herausforderung.
Ja, die Live-Herausforderung, ja. Bei mir ist es oft so, dass ich vorher sehr aufgeregt bin. Es gibt auch so einen Moment, den nenne ich immer Vorvorstellungsmüdigkeit. So eine Stunde vor der Vorstellung habe ich so das Gefühl, ich bin wie so Garfield, der eigentlich jetzt im Sonnenstrahl ist und nach vorne kippt und einfach schläft. Ich weiß nicht, Garfield,
ja. Die Katze,
der dicke rote Kater,
ja,
genau. Ja. Der immer, wenn er in den Sonnenstrahl kommt, dann fällt er um und schläft ein. Und so eine Müdigkeit habe ich dann oft so eine Stunde vor Vorstellung und dann geht's los und dann zack, ist alles da, Gott sei Dank.
Ist es vielleicht auch so, also medizinisch kann ich es nicht erklären, aber ich glaube, es ist doch auch mit dem Gähnen. Das kann ja auch sein, dass man dann oft bei Nervosität viel gähnen muss. Kann man, glaube ich, irgendwie medizinisch erklären. Vielleicht ist das was Ähnliches.
Ist auch Entspannung. Also Gähnen, eine Logopädin, die ich kenne, sagt immer, Gähnen ist ein Geschenk des Körpers an dich selbst, weil man sich extrem entspannt dann auch und auch ja bereit ist sozusagen im Mund. Ja.
Für Singen natürlich auch, ja. Gähnen, die Gähnweite.
Genau.
Und so. Ja.
Wenn wir so viel über Gähnen reden, fange ich gleich an zu gähnen. So, ja.
Genau, den Live-Charakter gibt es ja jetzt bei Dreharbeiten weniger. Mhm. Wie ist es da? Aber natürlich muss man da auch auf den Punkt da sein. Aber wo sind da für dich dann auch so die Unterschiede?
Ja, also einer der größten Unterschiede ist sicher, dass beim Drehen geht's nicht um Chronologie. Also das heißt, man springt, wenn man dreht, im Drehbuch herum. Manchmal wird das Ende am ersten Tag gedreht und der Anfang irgendwo dazwischen und alles andere drumherum, weil nach Örtlichkeiten oft gedreht wird. Das heißt, wenn in dem einen Haus die Szene 50, 30, 18, 2, dann werden die halt alle in dem Haus gedreht. Und das finde ich eine große Herausforderung und ich finde, die Aufregung beim Drehen ist schon sehr groß, weil jedes Mal kann die letzte Chance gewesen sein und dann ist es für ewig gebannt und gespeichert und man kann nichts mehr dran ändern. Das finde ich halt auch bei einem Live-Abend so, da sagen wir sich, heute war ich da, aber etwas verrutscht oder habe ich den Ton nicht getroffen oder eben, da sind wir am Anfang, das Wort hat mir gefehlt. Mache ich beim nächsten Mal besser. Beim Drehen gibt's kein nächstes Mal und man kann es nicht besser machen. Also man kann natürlich fragen, oh, ich würde die gerne nochmal machen, da hatte ich jetzt kein gutes Gefühl. Und das machen dann auch alle gerne, aber es hat auch seine Grenzen. Und letztendlich weiß man dann aber nicht, was dann auch genommen wird. Ja. Wo im Schnitt dann die Entscheidung für welchen Take fällt. Ja. Das ist ein großer Unterschied, das ist eine große Aufregung. Das finde ich aber das, was so spannend daran ist. Ja, es ist eigentlich immer Premiere.
Du hast ja viele Rollen gespielt im Fernsehen und Vorstadtweiber, ich habe schon gesagt, da warst du, glaube ich, in zwei Staffeln dabei.
In drei
Staffeln sogar. Das war ja schon ein sehr großer Erfolg. Hat sich für dich da nochmal was verändert, so von der Öffentlichkeitswirksamkeit?
Naja, also diese drei Staffeln liefen zuerst in Österreich und das war zeitlang ganz komisch. Da bin ich in Salzburg über die Grenze gefahren und plötzlich haben alle gesagt, sind sie nicht? Ich kenne sie. Sie sind doch Vorstadt. Also so. Und dann fuhr ich wieder zurück nach München, kannte mich niemand so. Jetzt passiert das hier auch öfter, aber ja, also es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht Tatortkommissar zu sein oder Tatortkommissarin, ja. Also vor allem, weil ich halt nicht in dem Land lebe, wo das diese große Popularität hat und wo es auch so früh gebracht worden ist. Jetzt laufen ja, glaube ich, diese ganzen Staffeln auf der ARD. Die liefen ja nicht alle auf der ARD. Es hat etwas gedauert, bis es jetzt nach Deutschland kam und ja, jetzt mal schauen. Aber
und ich glaube, es war aber dann auch vorbei. Du bist nicht ausgestiegen, sondern es war Ende der Serie.
Genau, es gab sechs Staffeln insgesamt und dann wurde das beendet, die Serie, leider. Weil ich habe diese Figur sehr gemocht. Ich mochte alle Figuren sehr. Ich finde die alle sehr crazy und lustig und ja, hat einfach Riesenspaß gemacht, das zu machen. Aber ich verstehe auch, ich bin grundsätzlich so ein Mensch, dass ich immer nach vorwärts schaue und nie rückwärts. Und ich denke, das ist alles schon richtig so und das passt. Und manche Dinge haben halt ein Ende und dann kommt was anderes und was Neues.
Und was war für dich das Besondere auch in der Rolle?
Also die Figur an sich mochte ich gerne, weil sie sehr ambivalent war und weil sie einerseits viel Slapstick-Humor, also ich spiele schon auch gern Drama, aber ich muss sagen, ich habe einen großen Hang zur Komödie. Es macht mir unfassbar Spaß. Die war auch so tollpatschig und dann konnte man so Slapstick-Szenen machen. Ich bin ein riesen Peter Sellers-Fan und kann mir seine Slapstick-Szenen in all seinen Filmen immer und immer wieder anschauen. Ich finde es großartig. Und ja, also es gibt nicht so oft eine Rolle, wo man das machen kann, ja, als auch im Fernsehen. Das habe ich geliebt. Ich fand die Zusammenarbeit extrem schön mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Dieses Gefühl, ja, wieder in einem Ensemble zu sein, das fand ich toll. Also das mochte ich alles sehr gerne.
Ja, eine beliebte Rubrik in dem Podcast ist auch die Entweder-Oder-Fragen. Also ich stelle jetzt ein paar dieser Fragen und bitte um spontane Antwort. Märchen oder Sagen?
Märchen.
Bayern oder Kärnten?
Bayern.
Rotlicht oder Scheinwerfer?
Scheinwerfer.
Drama oder Happy End?
Das ist schwer. Beides?
Singen oder Tanzen?
Singen.
Comedy oder Zaubershow?
Comedy.
Museum oder Freizeitpark?
Museum.
Lebkuchen oder Spekulatius?
Lebkuchen.
Buchhandlung oder Plattenladen?
Buchhandlung.
Herbstsonne oder Sommerregen?
Sommerregen. Ist auch schwer, ich mag beides. Ich bin so froh, in 4 Jahreszeiten zu leben. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Erdteil zu leben, wo es nur 2 Jahreszeiten gibt. Deswegen, ich finde wirklich, bei Jahreszeiten, da bin ich, finde jeder in jeder Jahreszeit was unglaublich Schönes.
Ja, ich habe es gesagt, wir reden auch über Kreativität in dem Podcast, über Inspiration. Was bedeutet denn Kreativität für dich? Und war es dir auch schon früh wichtig, was Kreatives auch zu tun?
Ja, also Kreativität ist, glaube ich, so verknüpft mit mir, dass es mir schwerfällt, das so zu trennen. Vielleicht ist es eher so, dass es Phasen gibt, in denen man, wenn man auf der Suche nach einem neuen Projekt ist oder nach einem neuen Fokus, nach einem neuen Thema, das einen fasziniert und wo man sich dann so reinschnüffelt und wo man dann künstlerisch was draus machen will, da gibt's sicher Dinge, wo ich dann vielleicht auch bewusster auf der Suche bin, nach Inspiration. Und die finde ich ganz klar in der Musik, die finde ich in der bildenden Kunst, die finde ich aber auch, wenn ich spazieren gehe. Und das mache ich dann in solchen Phasen ganz extrem. Also da gehe ich wirklich dann jeden Tag stundenlang und lasse meine Gedanken kreisen und schweifen und so. Aber die Kreativität an sich, die ist immer bei mir. Also ich finde schon, ich glaube auch die meisten Menschen würden sagen, ich koche sehr gerne. Und die meisten Menschen würden, glaube ich, schon sagen, dass ich sehr kreativ koche, weil ich kann aus allem, was irgendwie da ist, etwas zaubern. Ich bin, glaube ich, auch kreativ in dem Sinn, dass wenn man mir sagt, bastel irgendwas, ich auf jeden Fall irgendwas basteln mit irgendwas, was da ist. Und das macht mir auch Spaß. Also mit den Dingen, die vorhanden sind, etwas Neues zu gestalten. Und das ist in meinem Alltag, das ist in der Kunst so. Aber eben diese Suche, wenn man sagt, okay, man muss jetzt was Neues machen, weil es ist ja auch mein Beruf und es gibt halt so Phasen, da muss man was neu produzieren und dann sich auf die Suche nach Kreativität, nach Inspiration zu begeben. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe.
Ja. Und hilft es dann auch in Phasen, wo vielleicht die Kreativität nicht so sprudelt?
Ja.
Und keine Ideen kommen?
Ja, lustigerweise hilft mir da am meisten Bewegung. Bewegung und Musik, ja. Weil manchmal ist dann auch der Input durch bildende KünstlerInnen dann schon fast so viel. Und Reisen auch. Also ich finde, es gibt viel kreativen Input, einfach im Zug zu sitzen und rauszugucken oder dann in eine fremde Stadt zu gehen und sich den Blick zu öffnen.
Und wie ist das auch mit Lampenfieber, Nervosität? Ist das bei dir stark ausgeprägt?
Ich würde sagen, ich habe ein gesundes Lampenfieber und das wechselt auch. Also wenn ich das erste Mal mit etwas auf die Bühne gehe oder sozusagen dem ersten Mal Publikum begegne, dann bin ich oft schon sehr aufgeregt. Also dann wache ich in der Früh schon auf und denke mir, oh, heute Abend ist es soweit. So. Ich kenne das auch, wenn ich dann wirklich auf einer größeren Bühne bin. Ich kann mich auch erinnern, als ich im Festen Haus war und wir dann Premiere hatten oder so, dann sehe ich mich immer in der Seitengasse stehen vor dem Auftritt. Das sind eben diese abgehängten Gassen auf der Bühne. Und dann steht man da schon bereit, um dann gleich auf die Bühne zu stürzen und zu spielen. Und dass ich dann manchmal das Gefühl hatte, hups, meine Beine sind weg. Also ich weiß nicht, kein Gefühl mehr hatte und alles sich irgendwie, keine Ahnung, das Blut woanders sammelt, aber nicht mehr in den Füßen. Und aber eigentlich ist es nicht so schlimm, und es ist oft vermischt mit einer großen Freude, es tun zu können und zu dürfen. Also das habe ich viel öfter, dass ich mir denke so, ha, das kann ich wieder. Und ich wirklich ganz viel Freude habe im Kontakt mit dem Publikum. Und also wir spielen auch viel für Kinder und Jugendliche und das einfach wirklich Spaß macht, für die zu spielen und die Reaktionen einzufangen oder auch die Bemerkungen und Ideen der Kinder aufzunehmen, was eben in dieser Erzählkunst total möglich ist. Also wenn man auch ein Märchen fragt, dann sagt er, ja, was würdet ihr denn der Person oder dem Prinzen oder der Prinzessin oder so, was würdet ihr dir jetzt raten, der Person? Und dann wirklich immer wieder ganz tolle und coole Ideen kommen. Das finde ich sehr bereichernd, ja.
Das ist natürlich schön, wenn man auch nicht in so einem Korsett quasi drin ist, sondern es mal lebendig ist auf der Bühne.
Ja, ja, absolut, ja. Man kriegt wirklich sehr viel zurückgeschenkt. Und es nimmt einem die Nervosität, weil es eigentlich so ein bisschen ist wie, man redet jetzt mit Freunden, sind halt 100 oder 200 Freunde, aber man redet jetzt so mit Freunden und dann ist man nochmal anders da, ja.
Wie blickst du als kreative Künstlerin auf die neuen Medien, auch auf die KI? Wie siehst du das als Schauspielerin? Und ist es womöglich auch eine Inspirationsquelle oder eine Hilfe vielleicht auch beim Texte schreiben oder so?
Oh ja, ist ein großes Thema. Also grundsätzlich glaube ich, dass die KI uns helfen kann. Ich glaube aber, dass wir erst lernen müssen, damit umzugehen. Und in dem Prozess stecken wir gerade. Ich fand es ganz interessant, ich habe einen Vortrag gehört. Also ich bin auch im Verband der Erzählerinnen und Erzähler, bin da auch zweite Vorsitzende. Und wir hatten auch eine Fortbildung zu dem Thema KI. Und eine der Dozentinnen hat dann erzählt, ja, also als der Buchdruck kam, das war eine ähnlich große Revolution wie die KI und die Abwehrhaltungen waren ähnlich und die Argumente waren ähnlich, ja. Natürlich vielleicht auch aus einer anderen Position und auch mehr aus dem Klerus und so weiter, aber auch, dass es ja, die Ängste waren ähnlich und das finde ich ganz spannend und ich habe für mich auch da mitgenommen zu sagen, okay, ich glaube, man darf nicht leichtsinnig damit umgehen. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, wo gehen meine Daten hin. Und ich glaube auch gerade politisch betrachtet ist es wirklich wichtig, dass wir sorgsam damit umgehen und dass wir ein Regelwerk erschaffen. Aber ich glaube, dass es uns auch in vielen Punkten helfen kann. Und es hilft mir als im kreativen Bereich arbeitende Person insofern, dass ich ja auch meine Orga mache, dass ich meine Disponentin bin, dass ich und meine Partnerin, meine Theaterpartnerin, dass wir ja auch unsere Sachen produzieren müssen und Geld dafür aufstellen müssen, dass wir Marketing bis zu einem gewissen Grad betreiben müssen. Und da ist natürlich eine KI hilfreich, wenn ich der sagen kann, schreib mir jetzt bitte den Text mit 500 Zeichen und nicht mehr, dann macht ihr das in 3 Minuten, wofür ich Minimum eine halbe Stunde brauche.
Wahrscheinlich auch in 3 Sekunden.
Ja, genau. Ja gut, man muss es ja vorbereiten, dann muss ich es machen und da muss man nochmal drüber gucken, weil die machen ja auch viel Unsinn, die KI,
das muss man ja auch sagen. Also, weiß auch selber, es sind ja auch keine 500 Zeichen, sondern mehr oder
und dann
weniger.
Kann man sie
oder
dann kann man sie tadeln und sagen, das sind nicht 500.
Ja, genau.
ich glaube, dass die KI ein Riesenproblem ist für alle Sprecherinnen und Sprecher. Dass die KI ein großes Problem ist für die leichte Literatur. Ich glaube, für echte Literatur nicht. Aber für so dieses, die schnell lesen und dann gleich wieder vergessen Literatur, ein großes Problem. Aber die schafft natürlich trotzdem ein Sprachbild. Und da wird ganz viel vereinfacht. WerbetexterInnen, also es gibt, glaube ich, viele Bereiche, in denen es problematisch wird. Und auch was sozusagen die Verbesserung der Optik nach einem, von irgendjemand festgelegten Schönheitsideal, das wird auch problematisch, einfach durch die Möglichkeit der Bildbearbeitung und auch die Möglichkeit, sozusagen bewegte Bilder zu bearbeiten. Ich glaube, da liegen große, große Probleme. Ich glaube aber daran, dass das Theater, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, das Theater ist schwierig, schwierig. Geschichten erzählen, schwierig, alles was live ist, schwierig. Und ich glaube mittlerweile eigentlich, dass das für das Theater und für das Live-Erlebnis gar kein Problem sein wird. Weil ich glaube, die Leute werden super froh sein, dass sie irgendwo hingehen können und sie müssen nicht überprüfen, ist das jetzt wirklich so oder hat mir die KI da was reingeschummelt oder wer hat mir da was reingeschummelt, sondern ich gehe wohin, ich setze mich hin und die Personen, die ich jetzt sehe oder die mit mir in Kommunikation treten, das sind genau die ich da sehe, Punkt. Mhm. Und die sagen genau das, was sie jetzt sagen, Punkt. So. Deswegen habe ich eigentlich für die Live-Kultur wieder große Hoffnung, ja. Ich weiß, es gibt natürlich jetzt auch diese Avatar-Konzerte und so, aber da weiß man das ja auch. Also, aber wirklich dieses Live-Erlebnis, ich glaube, das werden die Leute wieder mehr schätzen.
Ja, ist ein vielfältiges Thema und wäre schon spannend, wie sich das auch entwickelt.
Ja. Absolut, absolut. Auch welche Geschichten dann geschrieben werden, welche Geschichten erzählt werden. Die KI ist ja auch konservativ, ja. Also wenn man sich so Geschichtenstrukturen anschaut oder wenn man sich mal ein Märchen bauen lässt, dann sind es voll mit Klischees und eigentlich strunzlangweilig.
Ja, weil die KI auch nur Sachen bezieht, also die schon da sind, ja. und wie du mit den Klischees auch, genau, sagst, das ist ja auch je nachdem, sind ja auch problematische Klischees dann,
absolut,
manchmal, wie man mittlerweile herausgefunden gefunden hat, genau, ja, dass man jetzt irgendwie, wenn man die KI sagt, du bist Ärztin und gib mir eine Diagnose, dass dann irgendwie weniger kommt, als wenn du sagst, du schlüpf in die Rolle eines Arztes.
Ja, also, also diese reproduzierten Klischees ist ein großes Problem. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, es kann helfen, wenn man es als Arbeitstool verwendet und wenn man Regeln schafft. Aber sie hat natürlich auch Probleme, ganz klar. Aber ich glaube, es hilft halt nichts, die Dinge zu verteufeln, weil die KI ist gekommen, um zu bleiben. Weil ich finde, die Menschheit war immer sehr gut darin, die Dinge, die uns das Leben leichter macht, die bleiben. Und die KI macht uns das Leben leichter, ja. Und ich glaube, es wäre sehr, 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 sehr wichtig, viel mehr Geld in Bildung zu investieren. Also das ist immer so mein Herzthema. Ja. Wir müssen einfach in Bildung investieren. Ja, viel von den Verwerfungen, auch gesellschaftlich, sind einfach da, finde ich, weil in der Bildung einfach viel zu viel gespart worden ist, weil der Beruf der Lehrerin, des Lehrers viel zu wenig Anerkennung erfährt, weil es viel zu schlecht bezahlt ist, Erzieherinnen, Erzieher viel zu schlecht bezahlt sind. Und da müssen wir mehr investieren, weil nur Menschen, die denken können, die kritisch denken können, die Dinge für sich selbst herausfinden können, können mit diesen Dingen umgehen, ja, glaube ich zutiefst daran.
Und das ist ja auch ein Thema, was immer relativ wenig behandelt wird im öffentlichen Diskurs, sei es von Politikern, auch in den Medien, sind kaum Talkshow-Themen.
Ja, also ich verstehe es eigentlich nicht. Also viel von den Lebenswegen und von den Karrieren von Politikerinnen und Politikern, die jetzt auch viel zu sagen haben, die sind ja nur deswegen möglich geworden, weil es lange Zeit so war, dass die Bildung für alle möglich war und dass aus allen Schichten alle Menschen eine gleichwertige Bildung bekommen haben. Und jetzt haben wir halt wieder so eine Teilung im Bildungssystem, die ich halt schrecklich finde und die wir in unserer Arbeit an Kindergärten, Schulen und so, wenn wir auf der Bühne stehen, einfach mitbekommen und das auch schon in den letzten Jahren mitbekommen, dass die Verwerfungen einfach immer größer werden, ja.
Ja, mit dem Thema wollen wir jetzt aber nicht enden.
Nee,
nein, es ist alles gut.
Man sagt mir auch immer, ich soll nicht politisch sein. Ja,
ja, aber ich glaube, es lässt sich auch nicht trennen.
Nein. Ja, finde ich halt wichtig. Ja.
In jedem Fall. Und Kunst war doch immer schon politisch.
Ja.
Ich würde gerne von dir wissen, zum Schluss, welches Buch liegt zurzeit auf deinem Nachttisch? Und würdest du das auch als Geschenktipp für Weihnachten empfehlen können für unsere Hörerinnen und Hörer?
Das weiß ich noch nicht. Also es liegt gerade No Way Home auf meinem Nachtkästchen, aber ich habe es noch nicht angefangen zu lesen. Vor kurzem war T.C. Boyle in München. Ich bin ein T.C. Boyle-Fan eigentlich seit eigentlich als Teenagerin habe ich den entdeckt und ich fand den immer toll. Und dann habe ich gesehen, dass er jetzt nach München kommt. Da dachte ich, oh, den muss ich jetzt nochmal erleben, live und so. Genau, und das ist eben sein neuestes Buch. Grundsätzlich kann ich T.C. Boyle empfehlen. Ich finde den ganz toll. Ich finde, man schlägt es auf, ein Buch von ihm, egal welche Geschichte, und man wird sofort reingezogen in ganz klare Bilder und in eine wunderschöne Sprache. Er findet wirklich immer wieder wunderschöne Beschreibungen, Synonyme, Umschreibungen für im Äußeren für innere Vorgänge. Und das finde ich einfach toll. Ja, kann man sich rein versenken.
Und No Way Home liegt dann noch ungelesen.
Ja, liegt noch ungelesen. Ist gerade zu viel los. Und und dann
hat die gegen das Bachfest keine Chance.
Nein. Gut, da habe ich mir auch erst gekauft, deswegen.
Ja, liebe Ines, da sage ich vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch und deine Einblicke nicht nur in die Erzählkunst.
Ja, danke auch.
Weitere Informationen zu Ines, ihren Projekten, Auftritten und Programmen findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis bald, macht's gut.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Veröffentlicht. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ein großer Dank an Gerhard Kusche für die Musik und an Christoph Brasser für die technische Unterstützung. Ich bin Sebastian Flecker und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.